Guten Morgen. Heute soll es weitergehen um Jona, Teil 5, Kapitel 4. Also Jona, Untertitel: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Kapitel 4. Und wir kommen erst zum Text. Schlagt gerne mit auf. Jona 4, Abvers 1. Und es missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du so zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte, und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte der Herr Gott einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und als es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind, und die Sonne stach Jona auf dem Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele sterbe, und sagte: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und eine Menge Vieh. Das ist jetzt das vierte Kapitel in einer Reihe, wo wir die ersten drei Kapitel schon betrachtet haben. Zunächst hatte Gott Jona einen Auftrag gegeben und Jona war geflohen. Und zwar genau in die entgegengesetzte Richtung, nach Tarsis. Er sprach gerade davon. Aber Gott hat ihm das nicht durchgehen lassen, hat ihm Gericht gesprochen und hat das Schiff, auf dem er sich befand, in fürchterliche Seenot geschickt. Und die Seeleute wussten sich nicht anders mehr zu helfen, und Jona sagt: Werft mich über Bord, so wird das Meer von euch ablassen. Und die Seeleute taten das schweren Herzens, und das Meer beruhigte sich. Dann wurde Jona aber, anders als er das erwartet hatte, nicht in den Fluten begraben, nicht in den Scheol geschickt von Gott, sondern er tat ein Wunder, schickte einen großen Fisch, der ihn rettete, und Jona veranlasste das zu einem großartigen Lobpreis. Er war gerettet worden. Gott lässt aber nicht locker, er schickt Jona ein weiteres Mal mit dem gleichen Auftrag nach Ninive. Und Jona tut Buße, kehrt um und geht. Und er predigt das Gericht, und auch die Stadt kehrt um und tut Buße und lässt sich das alles nochmal durch den Kopf gehen. Sie ziehen Sacktuch an, der König selbst setzt sich in die Asche und ordnet an, dass alle Buße tun sollen und von ihren gottlosen Werken umkommen sollen. Und Jona ist darüber überhaupt nicht begeistert. Das ist unser heutiges Kapitel. Jonas Unmut über Gottes Barmherzigkeit und Gottes Reaktion. Aber wir fangen mal an mit Jonas Reaktion. Stephan Langton, der Kardinal und Erzbischof von Canterbury, beginnt hier den neuen Abschnitt mit dem Zorn Jonas. Er war derjenige, der etwa 1200 das Alte und Neue Testament in Kapitel eingeteilt hat. Vorher gab es zwar auch schon Abschnitte, Sinnabschnitte, verschiedene Bücher, zum Teil einfach aus pragmatischen Gründen, um den Text auf verschiedene Rollen aufzuteilen, aber danach gab es dann Kapitel. Und hier fängt jetzt ein neues Kapitel an und beginnt mit Jonas Zorn. Vers 1: Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und nun betet Jona zum zweiten Mal in Vers 2 und Vers 3, und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Also, zunächst einmal ist das ja gut, dass Jona in seinem Zorn damit zu Gott geht. Und dass er betet, denn Gott kann ihm helfen. Jona betet, aber wenn man dieses Gebet einmal vergleicht mit dem, was er vorher gebetet hat im Kapitel 2, wo er Gott gedankt hat dafür, dass er ihn nicht in den Scheol hinabfahren lassen hat, wo ein ganzes Kapitel im Grunde eigentlich sich mit Jonas Lobpreis beschäftigt, damit, dass er Gott dankt und preist dafür, dass er ihm Leben geschenkt hat, dann sieht das Gebet doch jetzt deutlich anders aus. Erst ist Jona verzweifelt und fleht um Gnade und fleht um sein Leben, und jetzt bittet er um den Tod. Vers 3: Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und das, nachdem er gerade aus der Flut und aus dem Bauch des Fisches gerettet worden war. Irgendwie grotesk. Es missfiel Jona ganz offensichtlich, was hier passierte. Aber warum? Naja, wie stand er denn jetzt da? Er hatte den Untergang der Stadt prophezeit, Gottes Gericht. Und Gott, der lässt sich des Unheils gereuen, das er angekündigt hatte. Und hatte Jona das nicht gleich gesagt? Aber nur zu sich selbst, oder? Jona hatte das gleich gesagt, behauptet er hier. Dem Volk der Nineviten hat das nicht gesagt. Ach, auf Gott kann man sich auch überhaupt nicht verlassen. Aber es ist letztlich genauso gekommen, wie Jona es erwartet hatte. Hatten die Assyrer nicht schon genügend Leid dem Volk Israel zugefügt? Und überhaupt das heilige Volk Gottes anzugreifen, von Seiten der Assyrer, das hat doch nun wirklich dafür ausgereicht, dass sie die Strafe verdient hatten. Wie kommt Gott jetzt auf einmal auf die Idee, einem solchen Volk Gnade zu schenken? Und sie kehrten um aus Furcht vor Gottes Gericht, und Gott erbarmt sich über sie. Und was war geschehen? Es gab nur diese ganz kurze Predigt. Kapitel 3, Vers 4 lesen wir davon: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das war alles, was Jona gepredigt hatte. Warum hatte er denn nicht zur Buße aufgerufen? Warum hatte er denn nicht gesagt: Wenn ihr nicht Buße tut, dann dauert es noch 40 Tage und die Stadt ist zerstört? Na und schon Schon wäre es doch sein Erfolg gewesen. Schon hätte er sich freuen können über die Stadt, die Buße tut, weil das seiner Predigt entsprach. So hatte er Gericht verkündigt und war jetzt missmutig und zornig darüber, dass es zu diesem Gericht nicht kam. Was war sein Grund? Er wollte offensichtlich nicht, dass diese Menschen umkehren. Er wollte auch nicht, dass die gerettet wurden. Er wollte, dass diese Menschen dem Gericht Gottes übergeben worden werden. Und zwar, weil sie vorher seinem Volk so viel Schaden zugefügt haben und weil sie ihn in diese Not und in diese Bedrängnis gebracht haben. Aber Gott wollte das anders. Anders als sein Prophet. Das ganze Ballungsgebiet macht eine unglaubliche Erweckung und eine unglaubliche Bekehrung durch. Und Gott ist barmherzig. Aber wie oft hatte Gott zum Volk Israel gesprochen? Hier in Ninive hat eine einzige Gerichtsbotschaft gereicht. Der ganze Landstrich ist umgekehrt. Gott hat zu seinem Volk wieder und wieder gesprochen. Früh sich aufmachend und sendend. Hat Gott wieder und wieder Propheten zum Volk Israel geschickt. Die ganze Geschichte Israels ist voll davon. Was hat es genützt? Ja, auch Jonas Volk steht schlecht da. Denn wenn Gott ein Wort spricht, kehren die gottlosen Nineviten, dieses unbeschnittene Volk ohne Tempel, Götzendiener, die kehren um. Aber das Volk Gottes, das die Gesetze hat, das den Tempel hat, die Opfervorschriften, die werden immer wieder angesprochen von den Propheten und reagieren überhaupt nicht. Jesus fasst es an einer Stelle einmal so zusammen, indem er sagt: Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Steht in Lukas 13, Vers 34. Oder Stephanus meinte dann später so zu den Juden in Apostelgeschichte 7: Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt hat. Danach haben sie ihn gesteinigt. Mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wer von euch hat nicht gerade eben, als ich das so vorgelesen habe, gedacht: Gut, dass ich auf der anderen Seite stehe. Gut, dass ich keiner von diesen Juden bin, die den Messias nicht erkannt haben, sogar verachtet, sogar gekreuzigt haben. Als Christ gehöre ich doch zu denen, die Gott in sein Reich aufgenommen hat. Als Christ gehöre ich doch zu denen, die im ewigen Himmelreich aufgenommen sind, nicht hier irgendwo auf irgendeinem Reich auf der Erde. Christus ist schließlich an meiner Seite. Ja, dann könnt ihr ja, wenn es euch so geht, dieses Gefühl, was der Jona wohl gehabt haben muss, gut nachvollziehen. Er, der zu dem Volk Gottes gehörte, zum auserwählten Volk. Kein anderes Volk auf der Welt hat Gott sich auserwählt, nur das Volk der Juden. Und Jona gehörte dazu. Und er stand jetzt diesem gottlosen Volk gegenüber, das überhaupt nichts begriffen hatte. Diese gewalttätigen, gottlosen Assyrer, unbeschnittene Götzendiener, minderwertiges Pack. Aber er, Jona, gehörte zum Volk des lebendigen Gottes. Er spricht selbst in seinem Gebet davon, dass er sich wieder hinwendet zum Tempel. Das war ihm durchaus bewusst, dass das was Besonderes war. Also im Gebet im Kapitel davor, diesmal nicht. Aber habt ihr gemerkt, wie schnell man in dieses Denken abrutschen kann, sich höher zu stellen als ein anderer, um dadurch in einem besseren Licht darzustellen? Jeder möchte ja gerne in einem guten Licht dastehen. Klar. Und am liebsten wollen wir alle unsere unschönen Stellen verbergen und uns nur von unserer Schokoladenseite zeigen. Und nur allzu schnell begehen wir dann die Herabsetzung anderer Menschen, um selbst besser dazustehen. Und das ist eigentlich das, was Jona hier auch tut. Er war ja nun wirklich kein leuchtendes Beispiel für einen Propheten. Er war vor Gott weggelaufen. Er hatte den Auftrag nicht getan. Gott musste sich erstmal viel Mühe geben, um seinen Propheten dazu zu bringen, das zu tun, was er ihm aufgetragen hatte. Und dann war er nicht mal bereit, sich auf Gottes Handeln einzulassen, sondern dachte auch noch, er müsste Gott belehren und hätte eine bessere Idee. Aber indem er die Bevölkerung von Ninive herabsetzte, konnte er sich selbst zumindest ein bisschen besser fühlen und machte sich jetzt diese Hütte, um zu sehen, was denn wohl passieren würde. Aber nicht ganz so schnell. Wir haben ja hier eine bessere Situation, wir leben nicht im Krieg. Also bei den Ukrainern ist das jetzt leicht vorzustellen, einen Feind suchen dann. Und wenn da jetzt ein Prophet in Moskau geht und sagt, auf, tut mal Buße und ganz Moskau kehrt um und die Stadt bekehrt sich, kann ich mir schon vorstellen, dass es den Ukrainern schwerfällt, damit umzugehen, dass Gott auf einmal die Feinde begnadigt. Wir sind ja glücklicherweise nicht im Krieg. Aber irgendwo findet sich mit Sicherheit trotzdem eine Gruppe minderwertiger und weniger belichteter Menschen, die das mit Gott und der ganzen Geschichte nicht so gut verstanden haben und die Gottes Gericht doch eigentlich verdient haben, oder? Vers 2b heißt es, sagt Jona, deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Ja, genau so ist unser Herr. Gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte, einer, der sich das Unheil gereuen lässt, und zwar allen Menschen gegenüber. Gott sei Dank. Wenn es anders wäre, dann wären wir doch alle schon gar nicht mehr am Leben. Dann wäre Jona nicht mehr am Leben. Nur weil es so ist, nur weil Gott großzügig ist, weil er gnädig und barmherzig ist, weil er groß an Güte ist und langsam zum Zorn, nur deswegen können wir doch überhaupt auf dieser Erde leben. Aber Jona kommt damit nicht klar, er ist empört. Und erstaunlich finde ich hier, dass Jona sogar zur Todessehnsucht kommt, nachdem er vorher froh war, dass Gott ihm weiteres Leben geschenkt hatte. Er tut mir leid, denn er scheint hier Opfer seiner eigenen Emotionen zu sein. So verzweifelt, dass er nicht mehr leben möchte und er leidet darunter und so zornig, dass er den Verstand verliert und nicht mehr klar darüber nachdenken kann. Vers 3, und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Ich denke, wir können das ernst nehmen, wenn Jona das hier sagt. Das ist, glaube ich, mehr als die Reaktion eines bockigen Kindes. Ich kenne das ja von meinen Kindern manchmal, wenn die, ja, inzwischen nur noch die ganz Kleine, ne? Wenn die sauer ist, dann geht sie irgendwo in die Ecke und setzt sich dahin. Ich glaube, das ist hier mehr. Ich denke, wenn Gottes Wort uns das so berichtet, dann scheint es wirklich eine Äußerung ganz tiefer Verzweiflung bei Jona gewesen zu sein. Sehen wir uns einmal an, wie Gott darauf reagiert. Vers 4. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Gott stellt hier eine Frage und hinterfragt Jonas Motive, Jonas Gründe. Jona, denk doch noch einmal darüber nach. Ist es richtig, so wie du empfindest? Wie reagiert Jona? Gar nicht. Der antwortet gar nicht. Gott fragt ihn und er antwortet nicht. Vers 5, immerhin, und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder, und er machte sich dort eine Hütte, und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Was hat er wohl erwartet? Dass Gott sich die Sache nochmal anders überlegt? Dass er vielleicht seinem Propheten entgegenkommt und sagt, okay, die haben zwar Buße getan, aber irgendwie waren sie ja doch ganz schön böse, also das mit dem Gericht machen wir doch. Oder wie hat er sich das vorgestellt? Oder dachte er vielleicht einfach, das dauert noch ein bisschen und er hat da vielleicht irgendwas beim Zeitplan falsch verstanden und das Gericht kommt einfach nie nach 40, sondern nach 50 Tagen oder so? Ich weiß es nicht. Jedenfalls baut er sich da eine Hütte, setzt sich da rein und guckt, was denn passieren wird. Er schmollt vielleicht und hat sich versucht, da so ein bisschen Schatten zu konstruieren. Aber so ganz optimal scheint dieser Schatten nicht gewesen zu sein, denn Gott schenkt ihm eine Pflanze, die wächst und die ihm noch mehr Schatten spendet. Eigentlich ist das ja eine gute Idee, was Jona hier tut, oder? Denn indem er sich in diese Hütte setzt, gewinnt er Zeit. Und alle Gefühle klingen mit der Zeit irgendwann ab. Und indem er Zeit gewinnt, hat er zum einen die Möglichkeit, dass sein Zorn ein bisschen abklingt, und zum anderen hat er die Möglichkeit, vielleicht doch wieder noch einmal darüber nachzudenken, über die Frage, die Gott ihm hier gestellt hat: Jona, ist es recht, dass du so zornig bist? Und in unserem Text lesen wir, wenn jetzt diese Staude kommt, in Vers 6, da bestellte der Herr Gott einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen. Und sogar warum? Lesen wir hier, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Gott tut ihm etwas Gutes. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wann freut man sich wohl mit großer Freude? Also nicht nur so ein bisschen, so man freut sich halt so, weil da gerade Schatten ist, sondern mit großer Freude. Habe ich gedacht, vielleicht Hochzeit oder Taufe oder so. Keine Ahnung. Aber Jona freut sich jetzt hier jedenfalls über diese Pflanze, die, es war ja schon wieder ein Wunder, in einer Geschwindigkeit gewachsen ist, wie man das sonst nur selten sieht. Eigentlich gar nicht. Aber Jona scheint hier ja ein sehr emotionaler Mensch zu sein. Etwas erstaunt ist schon, dass er sich hier über seine Bequemlichkeit so sehr freut, aber über die Wohlfahrt der Stadt Ninive eigentlich überhaupt nicht. Ja, welche Staude es wohl war, die hier gewachsen ist? Moderne Übersetzungen lesen Rizinus. Der Begriff kommt im Alten Testament aber wohl nur hier vor und deswegen ist es mal wieder nicht ganz klar, welche Pflanze sich wirklich dahinter verbirgt. Die Septuaginta, das ist die älteste Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische und auch eine alte lateinische Übersetzung, die lesen Kürbis. Und es gibt im Vatikan wohl ein Fresko, da ist Jona, also ob es wirklich ist, weiß ich nicht. Also Michelangelo hat gemalt, wie er sich Jona vorstellt und im Hintergrund sieht man einen Fisch und einen Flaschenkürbis. Kommt vielleicht daher, ich weiß es nicht. Die Vulgata, eine andere lateinische Übersetzung aus sehr früher Zeit, übersetzt Efeu. Und trotzdem sind aber die meisten Ausleger sich heute einig, dass es wohl der Rizinus gewesen sein wird. Und das ist insofern interessant, denn die Samen des Rizinus im Endosperm ist ein Gift drin, das nennt sich Rizin. Und die Samen des Rizinus sind sehr, sehr giftig. Und es hat zahlreiche Untersuchungen gegeben zur Waffenfähigkeit von Rizin. Also die Amerikaner, die Engländer haben versucht, Waffen herzustellen. Irgendwann ist zugunsten von Sarin das dann nicht weiter verfolgt worden. Aber Rizin fällt sowohl unter die Biowaffenkonvention von 1972 als auch unter die Chemiewaffenkonvention von 1997 und fällt unter das deutsche Kriegswaffenkontrollgesetz. Das finde ich insofern interessant, denn mit dieser Pflanze hilft Gott, der Herr, dem Jona ja beim Nachdenken, indem er sie als Analogie, als Bild für dieses Kriegsvolk der Assyrer darstellt. Also, diese Pflanze werden wir gleich noch sehen, oder ich habe es ja schon einmal gelesen, über die wird Jona letztlich genauso zornig wie über dieses Volk der Assyrer dort in Ninive, dieses Kriegsvolk. Denn am nächsten Tag schon geht die Staude zugrunde, und zwar auf Veranlassung von Gott. Gott ist es, der diese Staude wachsen lässt als Geschenk für Jona. Und Gott ist es auch, der einen Wurm schickt und diese Staude gleich wieder verdorren lässt. Vers 7, aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Ich spare mir jetzt die Ausführungen über die Fraßfeinde des Rizinus. Tatsächlich gibt es eine Wurmart, aber das ist ja völlig unerheblich. Also ohnehin tut Gott hier Wunder. Und es gibt auch Menschen, die haben darüber nachgedacht, ob das sein kann, ob es wirklich Würmer gibt, die Rizinus angreifen. hilft hier nicht weiter. Viel spannender ist aber, dass Jona jetzt plötzlich schon wieder zu versterben wünscht. Im nächsten Vers, im gleichen Vers sogar noch. Und er wünschte, dass seine Seele sterbe, Vers 8. Und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Also ich glaube, jeder von uns kann froh sein, wenn wir eine etwas geringere Amplitude haben in unseren emotionalen Schwankungen als Jona. Das scheint bei dem ziemlich weit auszuschlagen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber jetzt kommt die Lektion. Also lass uns nochmal all unsere Aufmerksamkeit zusammenkratzen für die letzten beiden Verse. Jetzt ist Jona so weit, dass Gott ihm zum großen Finale seine Lektion präsentieren kann. Verse 10 und 11. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 1200 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Und weiter? Ja, nix weiter. Ende. Irgendwie abrupt. Das ganze Buch ist hier zu Ende, der ganze Prophet. Eigentlich müsste man doch warten, dass da jetzt noch eine Reaktion von Jona kommt vielleicht. Oder irgendwie ein Schluss oder so, der dann irgendwie das nochmal erklärt und die offenen Fäden zusammenführt und das irgendwie abschließt oder so. Fehlanzeige. Fast wie in der Apostelgeschichte, ne? Die hat auch so ein offenes Ende. Oder das Markus-Evangelium, aber inzwischen ja nicht mehr, da gibt es ja inzwischen eins. Irgendwie bleibt das hier so stehen. Aber schauen wir uns den Inhalt dieser beiden Verse noch einmal an. Ich glaube, das bleibt deswegen so stehen, um es zu betonen, um darauf auch den Schwerpunkt zu setzen. Jona hatte sich nicht gemüht um diesen Rizinus. Der hatte den nicht gegossen, der hatte den nicht gepflanzt, er hatte den nicht pikiert und nicht gedüngt und nicht gepflegt und gar nichts. Die Hütte, die hatte er gebaut. Und wahrscheinlich, wenn die irgendwo eingekracht wäre, hätte er geflucht und das Ding wieder repariert und gesagt, ach, habe ich nicht hingekriegt. Für den Rizinus konnte er nichts, aber er liebte ihn. Denn er bildete so einen schönen Schatten und wurde nicht gleich welk, anders als die Blätter auf dem Dach seiner Hütte. Die hatte er ja abgeschnitten und dann werden die irgendwann welk und taugen nicht mehr so gut als Sonnenschutz. Der Rizinus schon, der kriegt nämlich aus der Erde immer frisches Wasser und hat große Blätter und war so in der Lage, einen viel größeren und besseren Schatten zu spenden. Jona liebte diesen Rizinus, weil er ihm wert war. Und Gott hatte Gott sich nicht um dieses Volk in Ninive gekümmert? Hatte er es nicht geschaffen? Hatte er nicht gesehen schon lange, wie groß die Boshaftigkeit in diesem Volk war? Und hatte er nicht versucht, einen Propheten aus seinem Volk anzuheuern, um den zu den Niniviten zu schicken und ihnen zu sagen, pass mal auf, so dürft ihr nicht weitermachen? Was hat er sich doch für eine Mühe gegeben? Das war ganz schön schwierig, da einen Propheten zu finden, der auch bereit war, diesen Weg zu gehen. Das haben wir ja nun gelesen. Jona war es nicht und anderen scheint es nicht gegeben zu haben. Was für eine Mühe hat Gott sich gegeben, damit dieser Prophet endlich losläuft und mit Fisch und allem Zeugs dann den Niniviten diese Botschaft bringt? Ist dem Herrn das Volk nicht lieb? Und zwar so viel mehr, als dass ein schattiges Plätzchen uns jemals sein könnte? Wir wissen ja heute noch viel mehr davon in Gottes Offenbarung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Aber Gott kümmert sich auch, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, das Tröstliche an dieser ganzen Botschaft, Gott kümmert sich auch in besonderer Weise um seinen Propheten. Denn er schenkt ihm einen Perspektivwechsel. Ach, ich habe vergessen, hier weiter zu klicken. Also die Hütte haben wir noch nicht, ne? Jona freut sich mit großer Freude. Die Stichpunkte hier. Und Jona ist zornig bis zum Tod. Also, Gott schenkt seinem Propheten einen Perspektivwechsel. Denn das Problem ist ja, wir Menschen, wir haben eine Perspektive. Also ich habe das mal in der Schule gelernt, da macht man so einen Fluchtpunkt, auf den das alles zuläuft. Beziehungsweise wenn man sich dann in der Perspektive einen Raum ansieht, dann gibt es sogar mehrere Fluchtpunkte, auf die bestimmte Dinge zulaufen und die dann aber auch irgendwie auseinanderliegen und so weiter. Entscheidend ist, egal wohin ich gucke, alles das, was dicht dran ist, das ist ziemlich groß. Und die Dinge, die weiter von mir weg sind, die werden kleiner. Und je weiter eine Sache von mir entfernt ist, desto kleiner ist sie. Und ich stehe in meiner Perspektive im Mittelpunkt. Das sehe ich insbesondere gut, wenn ich mich einmal um mich selbst drehe. Und ich selbst bin natürlich dann am dichtesten an mir dran und dadurch eben auch in besonderer Weise in der Perspektive besonders groß. Das ist unsere Sichtweise. So sehen wir die Welt. Und wir kommen ja nicht aus unserer Haut. Aber Gott schenkt dem Jona hier eine andere Perspektive, denn er hat das ja offensichtlich genauso gesehen, sich selbst, sein eigenes Volk als ganz groß und die Nineviten, die weit weg waren, als, na, wer ist das denn schon? Aber Gottes Anliegen ist es, von Anfang an der Schöpfung uns seine Perspektive zu zeigen, uns zu schenken, dass wir begreifen, wie er die Welt sieht. Und das ist ja auch der Grund, warum er in der Person Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um sich zu offenbaren und um es deutlich zu machen, dass er eben eine andere Perspektive hat, als wir bei ihm vermuten. Jona hat Gott ja hier eine Sichtweise unterstellt, aber Gott sagt, nee, das ist nicht meine Sichtweise, das ist vielleicht deine Sichtweise. Und er schenkt hier Jona mit so viel Geduld die Gelegenheit, einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Und zwar wieder mit einem Wunder, hier mit einer Rizinuspflanze, um die sich Jona nicht gekümmert hat, die ihm trotzdem wert war, die dann eingegangen ist. Und Jona war entsetzt. Und Gott, der sich so gemüht hat, sollte er nicht das Volk, das Buße tut, wieder annehmen und sich der Nineviten erbarmen? Wenn wir einen Perspektivwechsel bekommen und daraufhin auch unsere Ansicht ändern, und das hat Jona hier ohne Zweifel getan, sonst hätte er das wahrscheinlich so nicht aufgeschrieben, dann bezeichnet die Bibel das mit dem Begriff, zumindest im Neuen Testament, im Griechischen, Metanoia, Buße, übersetzen wir das manchmal, bedeutet aber eigentlich Sinneswandel. Und der erste Schritt für einen solchen Sinneswandel ist immer, dass wir merken, dass unsere Perspektive, wie wir bestimmte Dinge nicht sehen, nicht stimmt. Und dass wir uns dann beschenken lassen mit Gottes Perspektive, die hier eben so aussieht, dass Gott alle Menschen liebt und nicht nur das auserwählte Volk Gottes und nicht nur die Christen, die vielleicht ihn angenommen haben, sondern alle Menschen und dass er will, Rüdiger hat das vorhin auch schon gesagt, dass alle zur Buße kommen. Vielleicht geht es dir ja so, dass du denkst, Perspektivwechsel, bei mir ist das eigentlich nicht nötig. Bei mir ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ich kenne Gottes Wort, ich habe nichts zu verbergen. Ja, wenn es dir so geht, ich wollte fast sagen, wenn es dir so geht wie Jona, dann lass dich warnen, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade und führt sie in diesen Perspektivwechsel. So wie hier in Ninive. Der Jona, der war nicht demütig, aber den musste Gott dann eben demütig machen. Und das haben wir jetzt hier gesehen, wie er das geschafft hat und wie er selbst seinem Propheten diesen Perspektivwechsel schenkt. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Amen.